Diese Folge wurde aufgezeichnet im Restaurant Rhythms im Jazz in the City Hotel im 6. Bezirk in Wien.
Am Anfang habe ich das weggescherzt, habe noch meinen Freunden geschrieben, wir brauchen jetzt einen Mechaniker, der das Rad wieder pickt oder so. Und habe aber dann ziemlich bald gemerkt, dass ich das nur überspiele und dass ich eigentlich extreme Ängste entwickelt habe.
Ich glaube, unser großes Problem daran ist ja, dass niemand darüber spricht. Und das wiederum bedeutet, dass niemand in Verbindung mit dem anderen darüber steht. Und im Endeffekt teilen wir alle Ängste.
Ich glaube, das sind oft auch die Leute, die man in der Gesellschaft oft erkennt. Oft die Leute, die die schlimmsten Depressionen haben, sind oft die, die am Stammtisch den größten Kasperl reißen.
Und dabei, interessanterweise, entsteht Stärke ja nicht aus sich, sondern Stärke entsteht ja eigentlich durch das Überwinden von Schwäche oder durch das Anerkennen von Ängsten und das Umgehen mit Unsicherheit.
Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Sport und Kontext. Wieder einmal melden wir uns aus dem Jazz and the City Hotel in Wien. Bei uns zu Gast sind heute zwei extrem spannende Gäste, mit denen wir über ein Thema sprechen dürfen, das uns alle auf die ein oder andere Weise betrifft. Unsere heutige Folge trägt den Titel Sport und Angst. Als ersten Gast begrüßen wir einen Mann, der mit seinem Fahrrad geradezu unvorstellbare Leistungen vollbracht hat. Er hält den Weltrekord für die schnellste Afrika-Durchquerung und ist im Rahmen seines Ice-to-Ice-Projekts 23.000 Kilometer von Alaska bis Patagonien geradelt. 2022 wurde er von einem abbiegenden LKW übersehen, überlebte den Unfall wie durch ein Wunder, beinahe unverletzt. Herzlich willkommen, Michael Strasser.
Grüß euch. Ja, und ebenso herzlich begrüßen wir unseren zweiten Gast, Saskia Jung-Nickel-Gossi, ist freie Journalistin, Podcasterin und Buchautorin. Ihre Bücher »Papa hat sich erschossen« und »Eine Reise ins Leben« oder »Wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden« handeln von schweren Themen und geben offen, direkt und ehrliche Einblicke in höchstpersönliche Lebensbereiche. Hallo Saskia.
Hallo.
Und wir sind wie immer
Matthias Köb, Gründer von Büro Balanca und Herausgeber von Sport und Kontext.
Und Daniel Warmuth, ORF-Kommentator für Eishockey und Fußball.
Saskia, fangen wir mit dir an. Angst ist ja ein Thema, bei dem sich viele Menschen eher verschlossen zeigen. Du hast ein Buch über deine Ängste und die Konfrontation damit geschrieben und sitzt jetzt auch hier bei uns im Podcast und sprichst über dieses Thema. Warum ist das Thema Angst für dich offenbar nicht so schambehaftet?
Also ich glaube, prinzipiell ist das Thema schambehaftet, weil es eins ist, worüber man nicht gerne spricht. Also Angst genauso wie Tod und Trauer sind einfach Themen, die unangenehm für uns sind, weil sie uns unsere Kontrolle entziehen. Und warum ich mich damit beschäftigen musste, ist, weil ich einfach mit der Nase drauf gestoßen wurde, weil ich meinen Bruder recht früh verloren habe, weil ich meinen Vater recht früh verloren habe. Und mich in einer Welt wiedergefunden habe, wo ich in einem so einem Gefühlschaos war. Da war Angst quasi überlagernd über all den anderen Emotionen. Und der einzige Weg, den ich für mich gefunden habe, da rauszukommen, war, dass ich diese Angst adressiere. Also, dass ich versuche herauszufinden, wovor habe ich Angst und wie kann ich damit umgehen. Und ich glaube, dass mir das geholfen hat und es hat vielen anderen geholfen, weil ich glaube, unser großes Problem daran ist ja, dass niemand drüber spricht. Und das wiederum bedeutet, dass niemand in Verbindung mit dem anderen darüber steht und im Endeffekt teilen wir alle Ängste.
Musstest du das für dich, also dieses öffentlich und offen darüber sprechen, auch lernen oder warst du immer schon ein Mensch, der prinzipiell offen über solche Themen gesprochen hat, kommuniziert hat, auch jetzt im privaten Umfeld zum Beispiel?
Ich glaube, das liegt ein bisschen an meiner Mama, weil die von Anfang an da kein Geheimnis draus gemacht hat. Also mein Vater hat sich suizidiert und das ist ja dann schon nochmal eine ganz eigene Kategorie von Scham und Schuld auch, die nicht angesprochen wird. Und ich glaube, dadurch, dass meine Mama das so offensiv schon auch kommuniziert hat, habe ich mitbekommen, dass das nichts ist, wofür ich mich zu schämen habe. Und dann war es so, dass ich schon immer die Erfahrung gemacht habe, wenn ich offen drüber rede, dann öffnen sich auch alle anderen. Also im Endeffekt bin ich dann schon draufgekommen, dass unsere Welt voll ist mit Menschen, die trauern. Um etwas, um jemanden. Und wenn man anfängt, darüber zu sprechen, dann kommt wahnsinnig viel zurück. Und ich glaube, nach diesen ersten Momenten, wo ich das gesehen habe und verstanden habe, war es auch viel leichter für mich. Aber ich glaube, ich bin prinzipiell auch so. Ich glaube, Reden ist das Ding, das mir hilft und das uns allen viel mehr helfen würde, wenn wir uns dafür austauschen könnten.
Michael, du hast selbst nach deinem Unfall sehr offen über deine Ängste gesprochen. Kannst du uns kurz einmal erklären, auch für die Hörerinnen und Hörer, wie es zu dem Unfall bei dir gekommen ist?
Der Unfall ist passiert, lustigerweise, weniger als 1 Kilometer von meiner Wohnungstür, dass ich auf dem Fahrradstreifen gefahren bin. Allerdings ein Mehrzweckstreifen, also so diese typische Wiener Lösung, wo halt so ein Streifen auf der Seite aufgemalt ist mit einer nicht durchgehenden Linie, sondern mit einer unterbrochenen Linie. Das heißt, jeder darf in Wahrheit diesen Streifen nutzen. Und genauso bin ich halt auch da gefahren. Und ich bin halt von hinten von einem LKW überholt worden. Und wie er auf gleicher Höhe war, ist er rechts abgebogen und hat mich halt einfach nicht gesehen. Und der Grund, warum ich das Ganze ja überlebt habe, ist, dass ich habe das wahrgenommen, indem wie er mich schon berührt hat. Und der Grund, warum ich nicht unter die Hinterachse gezogen wurde, ist, weil der LKW zum Glück auf der Seite mit diesem Unterfahrschutz recht gut verblendet war. Und ich konnte mich auf diesen Unterfahrschutz abstoßen und mein Fahrrad ist aber währenddessen unter die Hinterachse reingezogen worden und er ist mit der Hinterachse übers Fahrrad drüber. Mich hat es ganz bisschen nicht reingezogen und ich habe das quasi relativ unverletzt überstanden. Ich habe nur Schürfwunden gehabt und ein paar Prellungen, also eigentlich nichts. Mein Radl war aber komplett zermalmt. Das ist das Lustige an der Geschichte, ich habe das Radl am Vorabend geliefert bekommen und es war die erste Ausfahrt mit dem Radl und ich war nur 2 oder 3 Stunden unterwegs mit dem Radl und beim Zurückfahren habe ich mir gedacht, das war jetzt eine meiner coolsten Fahrten überhaupt. Das war ein neues Radl mit einem Haufen Prototypen, die da für mich verbaut wurden. Richtig schnell, richtig cool. Ich habe so Freude gehabt und innerhalb einer Sekunde war ich genau emotional auf der anderen Seite. Und genau, das Thema war halt dann einfach, am Anfang habe ich das weggescherzt, habe noch meinen Freunden geschrieben, wir brauchen jetzt einen Mechaniker, der das Radl wieder biegt oder so. Das war komplett zermalmt. Das habe ich jetzt in einem Keller stehen. Das ganze Radl passt in eine Plastiksackel rein. So klar ist das zerlegt worden durch den LKW. Und habe aber dann ziemlich bald gemerkt, dass ich das nur überspiele und dass ich eigentlich extreme Ängste entwickelt habe. So posttraumatische Verhaltensveränderungen hat dann später mal verschiedene Psychotherapeuten gesagt. Ich habe da jetzt Therapie gemacht, unterschiedliche Therapeuten ausprobiert. Bei der dritten habe ich mich dann richtig wohl gefühlt und da habe ich dann über viele Sitzungen zusammengearbeitet. Und jetzt ist es so, dass ich diese Angst mit der umgehen kann, aber es wird nie wieder so werden, wie es vorher war. Also diese Lockerheit, die ich im Straßenverkehr gehabt habe, jetzt die 18 Jahre, die ich Rad gefahren bin davor, die wird es nie wieder spielen. Ich habe es heute noch so, wenn ich draußen am Gehsteig gehe. Jedes Auto, das ich von hinten höre, muss ich mich umdrehen und kontrollieren. Ich habe kein Vertrauen mehr an denjenigen, der Auto lenkt oder Fahrzeug lenkt. Das war früher ganz anders. Und ja, mit diesen Ängsten muss ich umgehen lernen, kann ich umgehen, aber es ist halt so locker wird es nie wieder.
Tust du dir schwer, wenn du diese Geschichte erzählst?
Gar nicht. Gar nicht, weil das ist einfach Teil meines Lebenslaufes. Ich habe mir das ja nicht gewünscht, dass es passiert, aber vielleicht macht mir das eine Spur vollwertiger. Ich werde immer wieder zu gewissen Themen gefragt. Und so zum Thema Angst oder so, hätte ich davor wahrscheinlich gar nichts sagen können, weil ich noch nie wirklich für irgendwas quasi Angst gehabt habe. Weil immer ist irgendwie alles irgendwie gelaufen im Leben, ich habe noch nie so wirkliche Ängste gehabt. Und plötzlich bin ich mal mittendrin und ich kann es so richtig nachvollziehen, dass jemand sagt, dass man gewisse Situationen die Knie anfangen weich zu werden oder dass man in der Sekunde einen Schweißausbruch hat. Das habe ich heute noch. Wenn ich allein mit dem Rad auf einer Freilandstraße fahre und ich merke, von hinten kommt der LKW, also ich habe heute noch so, dass ich innerhalb von 2 Sekunden feuchte Unterarm kriege. Damit muss ich umgehen lernen. Das ist Teil des Berufes. Ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt, mache jetzt ein bisschen andere Sachen. Aber ja.
Das ist ganz interessant, weil ich glaube, viele Leute würden ja Angst haben, wenn sie an das denken, was du gemacht hast in deiner Radkarriere, da quer durch Afrika zu fahren und von Alaska bis Patagonien. Wie bist du davor als Extremsportler mit Ängsten umgegangen? Weil in der öffentlichen Wahrnehmung gelten ja Extremsportlerinnen und Extremsportler als hart und furchtlos.
Also ich sehe mich nicht als hart und furchtlos. Ich glaube,
aber es ist die öffentliche Wahrnehmung.
Möglicherweise. Also das, was man macht oder das, was ich mache mit den Projekten, die ich mache, da hat man halt immer subjektiv das Gefühl, dass man es recht gut kontrollieren kann. Ist eigentlich im Straßenverkehr ein bisschen blauäugig, das zu glauben, weil in Wahrheit hat man vieles nicht unter Kontrolle, was die anderen machen. Und was ich halt auch so ein bisschen reinprojiziere, ist jetzt das Problem, das ich jetzt habe, ist, der LKW hat mich einfach komplett übersehen, weil er mit irgendwas abgelenkt war. Ich kann ihm es nicht beweisen, dass er gleichzeitig irgendwas am Handy gemacht hat. Ist aber sehr naheliegend, ja. Und dieses nicht aufmerksame Autofahren projiziere ich jetzt in jeden Autofahrer rein. Und wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht, dann wird man merken, diese Ablenkung ist omnipräsent. Ich bin überrascht, warum seitens der Politik da nicht anders vorgegangen wird, weil viele Unfälle passieren durch Ablenkung, die eigentlich ja komplett unnötig wäre. Das ist einfach, das ist das Horrorszenario, wenn du Alarm im Radl auf einer Freiraumstraße trainierst oder fährst, dass halt einfach durch Ablenkung ungebremst von hinten die Auto reinfährt. Einfach nur, weil der halt irgendwie was am Handy macht oder so. Ja. Und das ist so dieses Horrorszenario und das ist das Problem, mit dem ich halt nach wie vor eigentlich im Alltag zu kämpfen habe.
Das waren wahrscheinlich 1-2 Sekunden, die dein Leben irgendwie dann trotzdem nachhaltig verändert haben. Wann war für dich klar, dass du mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehst oder gehen willst?
Nee, es war ziemlich klar. Das war wieder ein Jahr lang, wo ich wieder sehr viel investiert habe, das letzte Mal meinen Sport quasi an einem Triathlon teilzunehmen. Triathlon-Langdistanz in der Steiermark. Den habe ich zweimal gewonnen. Ich wollte natürlich wieder am Start stehen, um leistungsfähig zu sein. Und dann passiert sowas 3 Wochen oder 4 Wochen vor dem Start passiert ist, wo man wieder so viel investiert hat, den ganzen Winter irgendwo im Süden war, um gut zu trainieren. Und dann kommt man zurück und dann passiert sowas. Das war der Grund, ich habe den Wettkampf dann eigentlich nach der Hälfte der Phase eigentlich dann abgebrochen, weil ich beim Radfahren extremen Stress gehabt habe. Also wenn man plötzlich bei Bergabfahrten anfängt zum Bremsen, wo ich weiß, jahrelang bin ich da ohne Bremsen runtergefahren oder jedes zweite Auto einen unglaublichen Stress verursacht. Das ist ein Rennen im öffentlichen Verkehr, da ist nichts gesperrt. Das hat mich so gestresst, dass ich dann beim Laufen ziemlich bald gemerkt habe, okay, dann hat er alles andere ausgesetzt, dann hat der Darm nicht mehr funktioniert, dann habe ich in der Sekunde Durchfall bekommen, aber ich habe das dann nachher mit verschiedenen Ärzten hinterher besprochen und die haben eigentlich gesagt, ja, das ist eigentlich ein ziemlich normales Verhalten, wenn der Körper oder die Psyche so gestresst ist, dass dann andere Sachen einfach EO geben und ja. Und ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, weil ich sehe da jetzt auch keinen Grund, mich da jetzt für irgendwas genieren zu müssen. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man über sowas spricht und dass man auch den Mut hat, eine Therapie zu machen. Ich bin der Meinung, dass eine Therapie eigentlich auch Sinn macht, wenn man kein aktuelles Problem hat. Also im Zuge der Therapie bin ich auch irgendwie, habe ich sehr viele Situationen in meinem Leben selber hinterfragen dürfen. Endlich hat man ein professionelles Gegenüber und man kann so wieder ein bisschen mehr Abstand zu sein eigenes Tun besprechen. Und das ist schon, war schon sehr, hat mir persönlich weitergebracht. Also nicht nur, um diese Unfallängste besser in den Griff zu kriegen, sondern einfach selber so sein Tun und Handeln zu hinterfragen und einfach mal mit dem zu reden, der vielleicht die richtigen Fragen stellt, die ihm selber zum Nachdenken bringen. Also kann jedem nur empfehlen, mal ein paar Coachings zu machen. Man muss jetzt nicht als Therapie bezeichnen, man kann einfach sagen, man lässt dir coachen, dann klingt das gleich viel besser und dann ist es nicht so stigmatisiert und dann würde mich wundern, wenn man nicht reifer rausgeht aus so Besprechungen oder so Coachings.
Würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, jedem würde das gut tun.
Es ist so absurd. Ich verstehe nicht, warum wir heutzutage noch immer drüber reden müssen, dass die Psyche ist genauso, wenn du der Hand brichst, sagst du auch nicht, nein, ich gehe jetzt nicht zum Arzt, ich pick das selber zusammen.
Aber bei der Psyche trauen wir nicht drüber reden.
Ich war vor einigen Jahren einen guten Freund meiner Frau auch verloren durch einen Suizid und da bin ich auch ein bisschen so reingestolpert in das Thema, wie viele Leute es eigentlich gibt, die mit solchen Themen kämpfen. Und derjenige, der da jetzt dann seinen Kampf aus seiner Sicht der gewonnen hat, weil das ist ja für die Leute, die das dann wirklich machen, ist ja das dann quasi ab dem Zeitpunkt, dass sie den Entschluss gefasst haben, sie machen es jetzt wirklich, geht es ihnen oft besser. Das war da auch ganz klar zu beobachten, dass es in den letzten Wochen, bevor er es dann wirklich gemacht hat, plötzlich wieder besser gegangen ist. Und das darf man dann nicht missinterpretieren.
Ja, bei uns das ist war das dann auch so. Ja. Mein Papa ging es auf einmal wieder gut.
Ja.
Und wir haben uns gedacht, super.
Ja,
juhu. Genau. Und 2 Wochen später. Ja.
Genau so war es in dem Fall von meinem Bekannten auch. Und das hat mich auch wachgerüttelt. So, es ist eigentlich ein total breites Thema. Und natürlich werden Suizide in den Medien natürlich immer verschwiegen, logischerweise. Man will ja nicht das Thema nicht so publik machen, aber es ist ein Wahnsinn, wie viele Suizide es gibt.
Aber bei dem ist eben, ich habe einen Artikel damals geschrieben im Standard darüber und habe sehr viel über Berichterstattung, Suizidberichterstattung recherchiert und es ist eben nicht so sehr die Frage, ob man darüber schreibt, sondern wie. Also quasi, es macht einen extremen Unterschied. Es kann einen Papageno-Effekt geben, der dazu führt, dass wenn man gut darüber schreibt, eben Menschen sich eher Hilfe suchen, sogar weil es eben ein Thema ist, das so viele betrifft und wenn gar nicht darüber geredet wird, ist man allein mit diesen Ängsten und Fragen.
Aber das ist ein Thema an einen Bekannten, der bei der Berufsfeuerwehr in Wien arbeitet. Und der hat immer gesagt, wenn du im Herbst die zweite Woche Nebel hast, steigt diese Zahl plötzlich stark an. Das ist immer schon so und es ist halt immer so, das ist dramatischer und ja.
Saskia, bei dir, also dein zweites Buch handelt eben von der Angst vor dem Tod, beziehungsweise der Reise zurück ins Leben. Und die Angst vor dem Tod war, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist bei dir ausgelöst worden eben durch den Tod deines Bruders und den Suizid deines Vaters.
Ja, ich glaube, dass, also mein Bruder ist sehr plötzlich gestorben im Schlaf an einem Blutgerinnsel und mein Papa hat sich eben getötet. Und das heißt, es waren beides mal Todesfälle, die wahnsinnig abrupt waren. Und da schließe ich an, dass, was du vorher gesagt hast, dieser Kontrollverlust, den ich empfunden habe, also dieses, die Welt ist heute so. Und in einem Moment ist sie eine ganz andere und ich kann nichts tun dagegen oder dafür. Also ist dies nicht in meiner Hand. Das hat extreme Ängste in mir ausgelöst. Ja. Und auch natürlich dieser Gedanke an die Endlichkeit. Weiß nicht, die sterben und die Welt geht weiter. Und irgendwann sterbe ich und das ist eine große Kränkung, dass die Welt dann so weitergeht. Und ich glaube, das alles zusammen hat so eine diffuse Angst in mir erzeugt. Und ich gehe am besten um mit Ängsten, indem ich mich ihnen stelle oder indem ich versuche herauszufinden, okay, was ist die Angst und was tue ich jetzt damit? Also Konfrontation, das ist so eher mein Prinzip. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie gehen wir in unserer Gesellschaft überhaupt um mit dem Thema Tod und dem Thema Trauer und wo begegne ich ihm? Und dann habe ich mich so auf eine Art Reise begeben, Leichenschauhaus, Friedhof, Religion, also quasi, wie kanalisieren wir dieses Thema bis hin zu Trauer?
Wie war es jetzt, wie du gesagt hast, diese Ängste, die sich bei dir eingestellt haben, kannst du uns kurz erklären, also wie die ja dann deinen Alltag halt da beeinflusst haben?
Also ich weiß ganz genau, wann das begonnen hat, und zwar ein paar Wochen nach dem Tod meines Vaters bin ich im Bett gelegen. Und mein Fenster war leicht offen und es war so Juni und das heißt, es war schon leicht warm und ich habe die Vögel gehört und auf einmal habe ich keine Luft mehr bekommen. Also ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, ich ersticke und ich bin dann aufgestanden und bin rausgegangen, das ist am Land, und auf den Hof gegangen, habe mich vor den Reifen von dem Auto gesetzt und ich hatte auf einmal das Gefühl, dass ich nicht weiß, wie ich weiterleben soll. Also diese ganzen, dieses Gefühlschaos, also diese Trauer, aber auch eben diese Ängste, die da herumgeschwirrt sind, dieses Gefühl von, mein Bruder wird immer tot sein, mein Vater wird immer tot sein, wie soll ich das schaffen? Also mein Leben kann nicht anders weitergehen, ich werde immer dieses Wissen darum haben, ja, und das hat sich in mir, es hat sich angefühlt, als würden sich da Berge vor mir auftürmen und ich werde das nie schaffen. Und es war eine ganz fürchterliche Situation für mich. Und das heißt, da wusste ich, dass die Angst zu groß ist. Also, weil Ängste an sich oder Angst an sich ist ja jetzt nichts Schlechtes. Ne? Es ist ja nicht mein Feind. Also es ist gut, dass ich in manchen Situationen Angst habe. Wenn ich an den Bahngleisen stehe, dann war sie ja, wenn ihr da runterspringt, schlechte Idee. Also da schützt mich die Angst. Ja. Und das heißt, wo beginnt die Angst, mein Feind zu werden? Also wo beeinflusst sie mein Leben und wo tue ich Dinge nicht mehr? Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gewusst habe, jetzt muss ich was tun. Und ich habe dann eben auch eine Gesprächstherapie begonnen und ich habe eben angefangen, es Stück für Stück zu nehmen und anzugehen.
Der Michael hat vorhin schon kurz das Thema Therapie angesprochen. Ja. War für dich das Schreiben auch eine Form von Therapie?
Ja, dann? Unbedingt. Ja. Also ich habe bis dahin schon viel geschrieben, zwar mein Job, aber auch schon mein Hobby. Genau. Und für mich ist das sehr klärend für meine Gedanken. Also ich schreibe gern auf, ich rede auch viel. Ich rede auch mit mir selbst viel. Ich habe das Gefühl, das hilft mir zu reflektieren und damit umzugehen. Und und ich habe damals meinem Therapeuten erzählt, dass ich mein erstes Buch eben schreibe, und der hat gesagt, das ist Selbsttherapie vom Feinsten. Also
Du hast jetzt kurz angesprochen, dass Angst eben nicht per se was Negatives ist. Also biologisch gesehen ist es ja eine sehr nützliche Reaktion, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzt, um ihn auch vor Gefahren zu schützen. Michael, in deiner Karriere als Profisportler, erinnerst du dich da an Situationen, wo du rückblickend sagst, da hat mir die Angst geholfen oder da hat mir die Angst geschützt?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Situationen. Angst ist so der Moment, wo die normale Konzentration, wenn ich jetzt am Berg gehe oder wenn ich irgendwas klettert, zu einer, also wo quasi nochmal so, okay, alle Alarmglocken im Kopf aufleuchten, okay, und jetzt zählt es quasi, jetzt ist es wichtig, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Ich finde das eigentlich gut, das ist ein super Schutzmechanismus, dass der Körper so eine Funktion hat, dass er so Situationen auch erkennt und weiß, okay, jetzt zählt. Und da muss man sich immer ein bisschen rantasten und da gibt es immer so die Momente, wo man weiß, okay, jetzt. Aber Angst ist, ich tue mich mit dem Begriff ein bisschen schwer. Es ist eher so, dass es dieses Aufleuchten, jetzt muss der Fokus sein. Wahrscheinlich sind wir ein Teil von Angst. Wenn man sich diesen Ängsten bewusst setzt, wird es auch besser. Ich habe früher ein paar Mal das Pech gehabt, dass ich habe damals in meiner frühen Erwachsenenzeit sehr viel bei der Feuerwehr gearbeitet und da gab es auch einen Anfall, wo ich eben an jemanden, der abgängig war, aber dann im Wald Suizid gemacht habe, war ich der von 150 Leuten, die gesucht haben, der den an halt gefunden hat. Und das war auch so ein Stück in einem Wald bei mir zu Hause, wo ich glaube ich jetzt 15 Jahre gebraucht habe, bis ich das erste Mal wieder diese eine Querung in den Wald gegangen bin. 15 Jahre lang bin ich dort vorbeigelaufen und habe immer nur so mich gar nicht richtig hinschauen traut, weil das einfach so ja, ein überraschend dramatisches Erlebnis damals war. Überhaupt nicht aufgearbeitet, sondern immer nur von mir hergeschoben. Und nach 15 Jahren habe ich jetzt, glaube ich, vor 2-3 Jahren mit meiner Frau, wenn wir mit dem ersten Kind spazieren, habe ich gesagt, du gehst nicht mehr mit, gehen wir da durch. Und dann war es für mich total okay. Und ich glaube, seit ich das gemacht habe, ist es sehr viel besser. Jetzt ist das für mich erledigt, das Thema. Aber das sind halt so Ängste, die kann ich schon echt nachvollziehen, dass man das sowas gibt. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, der einzig richtige Weg. Weil im Überspielen und nicht sich damit zu konfrontieren, bin ich auch ziemlich gut. Aber ich glaube, das ist jeder, oder? Das ist immer so die erste Reaktion, dass man Sachen überspielt, dass man einen Scherz drüber macht, obwohl man eigentlich ein ziemliches Problem hat. Ich glaube, das sind oft auch die Leute, die man in der Gesellschaft oft erkennt. Oft die Leute, die schlimmsten Depressionen haben, sind oft die am Stammtisch den größten Kasperl reißen.
Ich glaube, es gibt ja einen Unterschied zwischen eben so konkreten Ängsten und diffusen. Ich fand das auch schwieriger. Also ich finde, eine konkrete Angst zu haben, das ist irgendwie, das kann man leichter adressieren oder dem kann man sich irgendwie leicht oder ich mich leichter stellen, aber eben dieses Thema Tod und Trauer und so, und das war alles so, das sind so diffuse Ängste, die einen halt mit so grundsätzlichen Fragen konfrontieren, also auch von einem selber, so eben diese Endlichkeit, den Sinn, der dahinter stecken soll. Und das hat es für mich auch irgendwie schwerer gemacht, weil wie löse ich das? Also
mich würde interessieren, ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch auch überlegt, also seit ich Kinder habe und ich habe jetzt zwar, habe ich schon, also Angst, ich weiß nicht, ob man es als Angst bezeichnen kann, aber diese Sorge um die eigenen Kinder, dass irgendwas ist, dass irgendwas passiert, dass ich keine Ahnung, irgendwas schief geht, ist das ganz normal? Hast du das auch? Oder ist das auch so ein Thema? Würdest du das auch als Angst bezeichnen oder ist das eher Sorge? Oder?
Ich glaube, ich würde es eher als Sorge bezeichnen. Oder es ist so, seit ich ein Kind habe, ist die Angst um mich weggegangen hin zur Angst ums Kind. Ja.
Genau, das würde ich genau so unterschreiben. Jetzt. Ja.
Genau.
Und ich glaube so. Den Kindern geht es gut, genau. Und selber.
Oder selbst quasi die Angst um mich ist eher dann so, kann ich dann da sein und kann ich mich um Dinge kümmern, aber weniger jetzt um mein Wohlbefinden. Und ich glaube, bei mir ist es so, dass ich manchmal extreme Angst habe um ihn. Und sehr stark versuche, mich davon nicht lenken zu lassen. Also, dass ich trotzdem Dinge tue, von denen ich weiß, dass sie gut sind für ihn, für mich, für meine Partnerschaft, und mich nicht davon steuern lasse, aus Angst, irgendwie etwas nicht zu machen. Ich finde, das ist der feine Unterschied. Und ansonsten, glaube ich, ist es einfach so eine Sorge. Man sieht die Welt und was passieren kann. Und man hat erfahren, was passieren kann, so schnell. Und das ist halt, damit muss man sich immer wieder auseinandersetzen und schauen, übertrage ich das eh nicht und was davon ist jetzt quasi nur in meinem Kopf und was davon ist tatsächlich reale Gefahr. Aber ich finde das immer eine sehr schwierige Gratwanderung.
Ich finde, wenn man es nur fürchtet und das Gleiche, wenn man mit den Kindern am Spielplatz unterwegs ist, wenn man jetzt immer nur Angst hat, dass das Kind bei jeder Bewegung runterfällt, ich glaube, da ist kein geholfen. Also was ich oder wir, meine Frau ist ja da zum Glück komplett gleich eingestellt wie ich, wir haben unseren Großen einfach immer gehen lassen. Wir haben ihm nie auf ein einziges Spielgerät worauf geholfen, weil ich finde, dass das der falsche Ansatz ist, aber wir haben ihn einfach immer sein lassen. Und der ist oft schon wo runtergeflogen, aber ich finde so, die Eltern, die andere Kinder worauf heben und dann jeden Schritt Helikopter-Eltern-like. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Ich glaube nicht. Und ich glaube, Kinder gewinnen an Selbstvertrauen, dadurch, dass sie Dinge schaffen.
Da war er erst ein Jahr, eineinhalb, er hat genau gecheckt, ob man jetzt dahinter steht oder ob man so weit weg ist, dass man nicht helfen kann. Okay. Das checken die Kinder so schnell. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass sie... Man muss halt dann einfach wirklich als Eltern schon realisieren, fliegt er jetzt nur runter und tut sich vielleicht ein bisschen weh oder stürzt er irgendwo ab. Also unseren Balkon haben wir schon so gesichert, dass er nicht abstürzen kann, weil das wäre fatal. Aber es ist halt so schwierig. Auf der einen Seite gehst du mit deinem Kind dreimal die Woche zum Turnen und motivierst ihn irgendwo eine Kletterwand drauf zu klettern und daheim am Balkon darf er es nicht. Hm. Wie soll das ein Dreijähriger differenzieren?
Also das ist halt die schwierig. Verantwortung.
Das ist die Verantwortung, genau.
Ja. Apropos Verantwortung, würde ich einhaken. Ihr habt jetzt über die Kinder gesprochen, dass man Sorge hat um die Kinder, vielleicht auch gewisse Ängste. Aber bei dir, Michael, ist vielleicht nochmal spezieller, weil du einen Extremsport machst. Hast du da im Kopf, hey, ich habe Kinder zu Hause, da muss ich vielleicht ein bisschen zurückstecken, muss vorsichtiger sein? Hat sich das verändert in deiner Denkart, in der Herangehensweise?
Die Frage habe ich in den letzten 3,5 Jahren schon sehr oft
gestellt. Die kriegen auch die ganzen Bergsportler und so weiter immer wieder
wahrscheinlich alle. Und ich antworte eigentlich immer gleich, indem dass ich sage, es hat sich nicht grundlegend verändert, weil ich wollte vorher auch schon nicht draufgehen. Das, was ich mache, mache ich so, dass ich jede Situation im Training unendlich mal übe und simuliere. Und dann schaut es natürlich auf den Aufnahmen cool aus, wenn man irgendwo an sehr argen Berg runterrennt oder irgendwo exponiert ist auf einem Grat oder so. Aber das sind Situationen, die man unendlich oft übt und man glaubt, dass man es unter Kontrolle hat. Zu 100% eh nie. Aber ich finde, gerade diese Projekte, die ich letzten Jahre gemacht habe, wo ich die Alpen durchquert habe und immer die höchsten Berge dazwischen bestiegen habe, der Part am Radl, wie ich von einem Berg zum anderen fahre, ist wahrscheinlich der viel gefährlichere, wie wenn ich dann allein am Blau renne oder zur Fußspitze oder irgendwo rauf runter renne. Da habe ich Gefahren, die ich beurteilen kann mit Erfahrung und einschätzen kann. Im Straßenverkehr bist du immer den anderen ausgeliefert. Ich fahre mittlerweile, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, einen Radweg zu nutzen, auch wenn das ein weiterer Weg ist oder einer, der 100 Kurven mehr hat, mache ich das immer. Weil es mir einfach im Kopf so viel weniger Stress bedeutet. Und dieser weniger Stress im Kopf bedeutet dann auch wieder, dass ich weniger Energieverbrauch habe.
Hat sich das bei deiner Frau im Zugang zu dir verändert oder ist es gleich?
Nein, weil meine Frau das einschätzen kann. Die ist auch viel am Berg unterwegs. Die kann das, glaube ich, schon einschätzen. Und die weiß grundsätzlich, wir waren auch viel gemeinsam am Berg unterwegs. Und die weiß grundsätzlich schon, dass ich jetzt kein Hasardierer bin. Dass ich jetzt keiner bin, der jetzt was unnötig riskiert. Ich bin auch beim Skitouren gehen. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich immer die schönsten Hänge aus und rutsche entlang der Aufstiegsspur wieder runter, weil es mir einfach nicht wert ist. Also wenn ich ein Risiko nicht zu 100% mir sicher bin und einschätzen kann, dann gehe ich die safere runter.
Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, dass du das auch so im Kopf sehr viel simulierst und durchspielst. Saskia, du hast in deinem Buch, die auch sehr intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hast, ganz unterschiedliche Menschen getroffen, die sich damit beschäftigen. In einem Artikel, so gesagt, der Plan ist, je mehr ich dazu weiß, desto weniger Angst habe ich. Kann Wissen und Verstehen eine wirksame Methode sein gegen Angst?
Also für mich schon. Ich weiß nicht, ob das auf jeden zutrifft, aber es ist, glaube ich, genauso das, was du nicht gesagt hast. Je besser vorbereitet ist und je mehr es unter Kontrolle hat, desto mehr minimiert natürlich das auch die Angst. Und bei mir war es halt in einem anderen Gebiet, aber ähnlich so. Für mich war klar, wenn ich mehr darüber weiß, wenn ich mehr für mich erfahren habe und dadurch besser irgendwie einschätzen kann, dann kann ich dieser Angst anders begegnen oder leichter. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie keine Angst mehr vor dem Tod habe. Ich will immer noch nicht sterben. Also das bleibt schon gleich. Aber dadurch, dass ich schon ein bisschen mehr darüber erfahren habe und auch wie man damit umgehen kann, auch über diesen ganzen Prozess des Sterbens, der dem vorausgeht, also was man da auch noch in der Hand hat und was man selbst irgendwie steuern kann oder so, das gibt mir ein besseres Gefühl.
Gab es da im Zuge der Recherche Gespräche, wo du sagst, die waren für dich besonders wertvoll?
Ich glaube prinzipiell alle auf unterschiedliche Art. Wertvoll war für mich sicher, mit einer Trauerberaterin zu reden, mit der Mechthild. Für mich hilfreich war auch eben mit einer Hospizleiterin zu sprechen, weil das für mich auch nochmal so war, in meinem Kopf war irgendwie, man lebt und dann ist man tot. Ja, aber es gibt eine ganze Reihe dazwischen. Und das zu sehen und zu verstehen und auch dann zu erleben, dass das auch Positives hat, das hat mir, glaube ich, geholfen. Mir hat auch geholfen zu verstehen, dass Trauer auch was Schönes hat, weil Trauer auch Liebe ist, weil ich traue um jemanden, weil ich wen liebe und es einen Wert hat. Also mir ist mein Leben was wert und wenn es verloren geht oder auch das Leben eines anderen, dann traue ich darum. Also irgendwie allein diese Begrifflichkeit und so, das hat für mich viel verändert. Dadurch war es nicht mehr so irgendein diffuses Gefühl und eine diffuse Angst, sondern es war auf einmal irgendwie greifbarer, ja, und ich konnte es irgendwie einteilen in verschiedene Begriffe und Emotionen und das hat es für mich besser gemacht, ja.
In dem Artikel wirst du dann auch in weiterer Folge gefragt, ob es hilft und deine Antwort war, bis jetzt nicht, aber ich bin auch erst am Anfang. Wann hast du gemerkt, dass es hilft?
Gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, als es fertig war und ich es abgegeben habe. Mhm. Weil irgendwie war dann meine Angst kanalisiert in dieses Buch geflossen und da liegt sie jetzt. Und ich glaube, das hat mir geholfen. Und dann ansonsten einfach auch so persönlich, glaube ich, man entwickelt sich weiter. Eben wie gesagt, ich bin dann Mama geworden, das hat was verändert und so. Also es ist so auch Stück für Stück.
Michael, Ängste können ja sehr unterschiedlich sein. Teilweise sind es sehr konkrete Dinge, wie wir jetzt schon gehört haben, denen man mitunter aber auch aus dem Weg gehen könnte. Glaubst du, du hättest für dich einfach sagen können, okay, steige jetzt nicht mehr auf das Fahrrad und dann hat sich die Geschichte mit der Angst erledigt?
Ja, also zumindest die Angst am Fahrrad wäre dann nicht mehr vorhanden, wenn ich nicht mehr Fahrrad fahren würde. Ich habe das eher als Challenge gesehen, das Thema in meinem Leben in den Griff zu kriegen. Immer nur davon zu laufen von Problemen, funktioniert wohl auch eine Zeit lang gut. Ich glaube aber früher oder später holt es dann immer ein. Ich möchte noch kurz zu dem Thema Tod und so. Ich habe jetzt ist ziemlich genau 5 Jahre her, als die Sarah, eine gute Freundin, die ist an ALS verstorben und da hat man eigentlich sich jahrelang schon darauf vorbereiten können, dass es jetzt nicht mehr ewig lang dauert, leider. Wir können uns darauf einstellen, in dem nächsten Lebenserwartung ist halt einfach nochmal 3 bis 5 Jahre ob Diagnose und wie gehen wir damit um? Jedenfalls spannend zu beobachten, dass alle irgendwie anders damit umgegangen sind. Die einen, die halt sehr extrovertiert, die anderen haben einfach gar nichts mehr da gesagt. Es gab Leute, die haben sich dann die Nähe gesucht, um mir möglichst zu helfen. Es hat Leute gegeben, die haben sich distanziert, weil sie einfach überfordert waren. Es war auch sehr spannend, aber die Sarah hat mich und das ganze Umfeld gar geprägt und uns das erste Mal so wirklich vor Augen gehalten, dass wir halt auch die Arschkarten gezogen bekommen kann. Ja, ich habe einen Haufen Kurse unterrichtet und sie hatte die Gabe, dass sie aus 50 Teilnehmern, Teilnehmerinnen heraussticht durch ihre Fröhlichkeit, durch ihr Lachen, durch ihr Wesen. Ja. 6, 7 Jahre später haben wir sie dann ihre Asche auf ihrem Lieblingsberg in Italien dann verstreut. Und vielleicht bin ich einfach naiv, aber in meinem Leben immer so die Denkweise, dass ich glaube, das Leben am Ende des Tages irgendwie gerecht ist, dass wenn man selber irgendwie Positivität sieht, dass man sie auch erntet. Und bei der Sarah, das war die erste Situation im Leben, wo ich einfach nicht gewusst habe, wie geht das vorne und hinten zusammen. So ein fröhlicher Mensch, der noch nie irgendjemand wehtan hat, warum kriegt so jemand so eine Diagnose? Ja, und wir haben uns das einfach so vorgestellt. Also vielleicht ist ja das Leben, vielleicht ist ja das, was nach dem Leben kommt, das eigentlich das eigentliche Ziel. So haben es wir uns halt versucht zu erklären. Wir haben es halt so vorgestellt, das ist wie ein Computerspiel, das halt, weiß ich nicht, 40 Leveln hat. Und es gibt halt Leute, die sind schneller am Ziel und freuen sich, weil sie es durchgespielt haben. Endlich sind sie dort was Schönes. Und es gibt Leute, die brauchen weniger Leveln, um das Ziel zu erreichen und so.
Aber hat es geholfen?
Uns hat das, glaube ich, sehr geholfen, ja. Uns ist damit besser gegangen, uns das einfach vorzustellen.
In vielen Religionen, das ist ja ein zentraler Punkt, das Leben nach dem Tod, findet man eher vielleicht so einen gewissen Glauben. Es muss jetzt keine Religion sein, aber ein gewisser Glaube, hängt man da vielleicht eher irgendwo dran oder denkt sich, da bin ich jetzt empfänglicher für solche Dinge?
Also ich bin gläubig. Ich muss jetzt gar nicht sagen, was ich glaube, weil das ist eigentlich irrelevant, aber ich glaube schon. Also ich würde mich selber schon als so gläubigen Menschen bezeichnen.
Für mich war das, mein Papa war ja evangelischer Lektor, also der hat mit 50 zum Glauben gefunden, hat dann evangelische Theologie studiert und hat, genau, und dann hat er sich getötet. Und in der katholischen Kirche ist das ja eine Todsünde. Und ich habe damals mit Michael Bünker gesprochen, dem evangelischen Bischof, weil mich das interessiert hat, dieses Thema, also quasi, genau, wie ist er gegangen und was hat er geglaubt, ja, weil wie groß muss seine Verzweiflung dann auch gewesen sein, genau, und in der evangelischen Kirche glaubt man das ja nicht, man glaubt, also der Bischof hat auch das so zu mir gesagt, dass Gott gerade für die da ist, die aus welchen Gründen auch immer zu ihm kommen, in einer Verzweiflung oder so, und das fand ich schon einen sehr schönen Gedanken.
Saskia, ich glaube, ein Conclusio von deinem Buch war auch, oder von der Arbeit an deinem Buch, dass du gesagt hast, du willst die Zeit davor möglichst positiv gestalten bis zum Tod. Mhm. Du hast in einem Interview gesagt, dass du irgendwie dich weniger von sinnlosen Sachen stressen lassen willst. Wie gelingt dir das jetzt?
Gelingt
so?
Mal besser, mal schlechter. Muss ich sagen, gestern habe ich mein Kind aus der Schule abgeholt und irgendwie das fertiggebracht, nur mal einen Socken zu haben. Ärgert mich das jetzt wirklich, dann hat er halt nur mehr einen Socken. Ne? Okay. Aber prinzipiell glaube ich, dass ich erstens mehr in der Lage bin, also wenn es mir gut geht und mich freue, dann genieße ich das total. Also ich kann sehr im Moment Glück empfinden. Das war früher nicht so. Also ich kann, weiß nicht, wenn ich die Straße entlang gehe und dann auf einmal geht es mir gut, da bleibe ich stehen und wirklich ich sauge dieses Gefühl auf, weil ich weiß, es geht auch ganz anders so. Und auf der anderen Seite, ja, tue ich mir, glaube ich, leichter damit, Dinge wieder abzustreifen. Also wo ich mir dann denke, so im Vergleich mit der Endlichkeit ist der Socken ziemlich egal. Ja, und so. Also das hilft schon. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das jeden Tag so ist. Ich kann mich sehr gut über Kleinigkeiten ärgern. Da braucht man nur meinen Mann fragen. Also ich habe auch so. Aber in Summe versuche ich schon, das so zu sehen, dass dieses Leben jetzt mir gehört, als eine Art Spielplatz. Und ich schon versuche rauszunehmen, was geht für mich. Und ich habe wenig Angst davor, zum Beispiel Dinge zu machen, die ich möchte. Oder Dinge auszuprobieren. Also ich habe wenig Sorge davor, auf die Nase zu fallen, weil ich habe das Gefühl, selbst wenn, also ich habe das Gefühl, viele Menschen hemmt so diese Angst davor, was Neues auszuprobieren oder sich etwas zu trauen, weil man weiß ja nicht genau. Die habe ich nicht sehr stark und ich kenne auch niemanden, der dann etwas probiert hat und im Nachhinein gesagt hat, oh, naja, wäre ich lieber mal beim Altbekannten geblieben. Passiert ganz selten.
Gerade so Versagensangst ist ja oft einmal was sehr Subjektives. Also wenn man es jetzt im beruflichen Kontext, wenn man alltäglichen Beruf hat und sich denkt, ja, wenn ich jetzt was Neues ausprobiere und das funktioniert nicht, dann hat man selber die Perspektive, da werden sich alle rundherum die Köpfe zusammenschlagen und sich denken, was hat der glaubt, was er kann?
Die anderen Menschen denken viel weniger über einen nach, als man glaubt. Also die denken auch über sich nach oder über ihre Sorgen und Probleme oder so. Und selbst wenn, ich denke mir das auch oft so, ich mache viel mehr jetzt das, was ich will, weil ich im Endeffekt mich bewerte. Und ob ich versage oder nicht, ist in meinem System drinnen und nicht in dem von einem Menschen, den ich vielleicht noch nicht mal kenne. Und im besten Fall ist es ein gutes Beispiel für den anderen, der sagt, hey, warum nicht mal was probieren? Also, ja.
Was ich für dich jetzt ganz spannend gefunden habe, das ist Momente genießen oder diese Situationen erkennen und so genießen, das finde ich auch, das ist für mich auch unglaublich wichtig, so Momente zu sehen. Aber wo ich ein bisschen an der Gesellschaft gerade ein bisschen harder ist, dass wenn man draußen so durch die Leute schaut, dass wenig Leute gibt, die irgendwie durch die Stadt spazieren, ohne dass sie gleichzeitig aufs Smartphone schauen. Das finde ich so unglaublich schade, weil es gibt oft schöne Momente, die kriegen sie alle gar nicht mit, weil sie in einer Welt gefangen sind. Ich bin selber super kritisch, was die Nutzung vom Smartphone betrifft. Es ist, natürlich braucht man es, ich lebe auch von Social Media, aber ich versuche einfach so wenig, also nur das wirklich Notwendigste zu machen. Und meine Frau sagt, oder andere sagen dann immer, hast du das und das gesehen? Ich sage, nein, ich schaue eigentlich immer nur Notifications. Wenn nicht irgendwas rot aufblinkt, schaue ich gar nicht drauf, weil ich möchte mich nicht ablenken lassen. Und es ist einfach so eine, ja, vergeudete Zeit einfach. Man lässt sich so schnell, so leicht ablenken.
Und ich finde lustigerweise auch, dass Social Media also ist ja auch so ein Angsttrigger. Die Menschen vergleichen sich, also ich vergleiche meine Unsicherheiten mit der Stärke von wem anderen. Ja, weil
das ja oder ja, vielleicht vergleichst du mit wem, den es gar nicht gibt. Ja. Mit in einer KI, das ist ja so... Ach, das ärgert mich so dermaßen, dass es immer nur um das Idealbild geht und vor ein paar Jahren war zumindest noch nur mehr ein Filter drüber. Jetzt ist es so, dass diese Figuren gar nicht mehr existieren.
Dadurch entstehen auch aus diesem Thema sicher Ängste oder Gefühle, die so nicht sein sollten. Saskia, wir haben eingangs darüber gesprochen, die Angst ist für viele Menschen sehr schambehaftet, noch immer. Woran liegt das und wie kann man das vielleicht ändern auch?
Ich glaube, das ist eh auch dieser Punkt, dass wir in unserer Gesellschaft glauben, dass Ängste eine Schwäche sind und wir wollen stark sein. Also wir glauben, dass Stärke gleichbedeutend ist mit fit und leistungsorientiert und Schwäche eher so eine Art von ich versage ist. Und dabei, interessanterweise, entsteht Stärke ja nicht aus sich, sondern Stärke entsteht ja eigentlich durch das Überwinden von Schwäche oder durch das Anerkennen von Ängsten, das Umgehen mit Unsicherheiten. Und das macht uns stark. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft damit ein Problem hat. Und deswegen redet auch keiner drüber. Und deswegen ist es schambehaftet. Man glaubt, man versagt. Also man ist hinten nach. Alle anderen sind so tüchtig und so toll. Und das liegt eben im Endeffekt auch daran, dass man nicht miteinander spricht oder nicht über solche Themen spricht, weil dann würde man durchaus draufkommen, der andere hat genau ähnliche Unsicherheiten und das macht überhaupt nichts. Ja, man kann sowohl stark als auch schwach sein.
Das ist so lustig, wenn man sich zum Beispiel das Smartphone meiner Frau hernimmt und meines und beide Seiten die Fotogalerie aufmachen würde. Meine Frau hat den Hang dazu, dass sie immer nur die schönen Momente festhält. Und ich mache genau das Gegenteil. Oft, wenn beide Kinder mal wieder völlig eskalieren und einer den anderen anschreit, dann nehme ich das Handy her und dokumentiere ein paar Sekunden. Einfach nur, weil es ist nicht immer nur alles Eitelwanne. Es ist vieles dazwischen, wo man sich auch denkt, was geht da jetzt ab? Und das sind die Momente, die ich mir dann merke oder versuche in meiner Fotomediathek zu merken. Weil wenn man das dann überwindet, dann... ich finde es oft schön, dass man, wenn man sich später zurückerinnert, dass man, der Mensch hat das Schöne, dass er sich gerne an die schönen Sachen erinnert, das Negative blendet er zum Glück, vergisst er, finde ich, leichter als die schönen Momente. Und deshalb mache ich das eben genau umgekehrt, um mir auch vor Augen zu halten, dass es schon auch Momente am Weg gab, die nicht nur so fein waren.
Ja, wo man herkommt, also was man auch geschafft hat oder was, weil im Endeffekt sagt das ja auch was aus über einen oder es bedeutet ja was, wenn man sieht, wie es anders geht. Oder welche Momente da waren, die einem vielleicht Angst gemacht haben und wie ist es jetzt?
Ich finde, die wertigsten, wie sagt man das auf Deutsch, Achievements, also die wertigsten Sachen, die ich in meinem Leben geschafft habe im Sport, sind genau die Sachen, die es halt um Geld einfach nicht gibt. Ja. Neutral betrachtet, was macht es denn für einen Sinn, dass ich mit dem Radl durch Afrika fahre? Ja. Es ist vorher das Elend in Afrika so und es ist nachher so. Aber für mich hat es einen Wert, weil ich mir das vorgenommen habe und ich habe da auf diesem Weg sehr viele Stunden durchlebt, die nicht so einfach waren, mit meinen zwei Leuten, die da betreut haben. Und das ist einfach so das Wertige, finde ich, im Leben. Also für mich haben die größten Werte sind die man nicht kaufen kann. Mir ist es völlig egal, was ich für Uhr trage. Also ich trage auch gar keine Uhr, wenn ich nicht reden muss. Also für mich haben so Sachen einfach überhaupt keine Wertigkeit.
Worauf reagiert unsere Gesellschaft auf? Das Zeigen von vermeintlicher Stärke und das ist halt, das symbolisiert sich halt dann oft durch, ich habe es geschafft und ich habe da irgendwie dieses und dieses Statussymbol.
Ja, ich fand so etwa vor 10 Jahren oder so, oder ungefähr, war ich mal in einen Talk eingeladen im ORF oben. Da war der Jessky, ja, damals war es halt noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich auch eingeladen und ein paar andere, Persönlichkeit aus der Öffentlichkeit kennt. Und es war so lustig, wir sind alle ungefähr zur gleichen Zeit zu dem Empfangstresen gekommen und die anderen halt alle gesackelt. Und ich habe noch im Radl mit einem Rucksack, mit einem sauberen Garn im Rucksack, und ich war ausgestellt wie ein Fahrradkurier. Und sie hat mich halt so, also so quasi, wir sind halt gleich beim Tresen gestanden und ich habe halt auch gefragt, wo ich hin muss zu den Aufnahmen. Und sie steht so neben mir und checkt die Welt einfach gar nicht. Und dann irgendwie eine Viertelstunde später hat sie dann realisiert, dass ich nicht der gleiche bin, der mit dir da jetzt auf den runden Tisch mit dir diskutieren darf. Und das war so ein Aha-Erlebnis, wo sie einfach von der optischen Wahrnehmung mich einfach komplett kategorisiert hat, wo ich hingehöre und was ich bin und so. Und das finde ich immer spannend, ich spiele ja fast ein bisschen damit da. Ich finde das ja gerade spannend. Ich mache viele meine Meetings, die ich habe, oft, dass ich mit dem Radl hinkomme und habe einfach das Radl gewandert.
Diese Erlebnisse von euch gibt ja oft, liest man oft so, da war das einschneidende Erlebnis und dadurch hat sich mein Zugang zum Leben auch zu diesen Dingen verändert. Was ist wichtig, was ist unwichtig?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man so nahe an einem fatalen Unfall war, dass man dann früher oder später gezwungen ist, das anzunehmen. Ich sehe mich jetzt, ich bin im über ein neues Leben. Also das ist für mich schon so, dass ich immer, wenn ich im Alltag wieder mal glaube, es geht nichts weiter, dann versuche ich mich die Situation herzuholen und sagen, hey, ich bin jetzt in meinem Bonusleben, ich darf weiterleben. Vergiss jetzt diese Alltagssituation, die dich gerade auf die Bahn mitbringt, sondern realisiere, du darfst jetzt weiterleben und du darfst weiter auf der Welt sein. Das versuche ich mir dann wieder herzuholen und das relativiert dann oft vieles.
Wann hast du das erste Mal nach dem Unfall dich besser gefühlt? So psychisch auch? Also weil du hast ja gesagt, du hast ein paar Wochen danach bei dem Rennen, das hast du dann abgebrochen.
Ja genau, das war für mich dann so dieser Aha-Effekt, was ich gewusst habe, okay, puh, ich kann jetzt einfach nicht so weiter tun, als wäre eben alles beim Alten und ich kann das nicht mit Lustigkeit überspielen. Ich mit der Therapie habe ich dann eigentlich erst Monate später begonnen, ich habe einfach geglaubt, ja, lass Zeit vergehen, Zeit heilt alle Wunden. Das trifft, glaube ich, für so ein dramatisches Erlebnis nicht zu. Also nur Zeit vergehen lassen, hätte mich, glaube ich, trotzdem nicht weitergebracht. Es kommt früher oder später, poppt es wieder auf. Vielleicht getriggert durch ein anderes Thema. Aber Triggern ist ein gutes Thema. Triggern kann man nur etwas, was triggerbar ist. Also wenn mich oft im Alltag was triggert, dann stelle ich mir immer die Frage, warum lasse ich mich jetzt eigentlich triggern? Im Straßenverkehr, in Wien, dann, wenn ich mit Radl unterwegs bin. Es gibt so viele Situationen, wo man sich ärgert, wo man vielleicht nicht einmal um seinen Vorrang genommen wird als Radfahrer, weil man ja nur Radfahrer ist. Aber dann stelle ich mir immer eine Frage, ich kann jetzt das Verhalten vom anderen nicht ändern. Ich kann nur ändern, wie ich selber damit umgehe. Und du kannst nur an dir arbeiten. Du kannst nur lernen, wie gehst du damit um.
Aber findest du denn, weil ich versuche das auch, also manchmal, wenn ich mich über was ärgere und so, und dann denke ich mir, okay, aber wieso ärgert mich das jetzt so? Also wieso bringt mich das so auf? Ja? Und ich finde es nicht immer raus. Weißt du dann, wo du den Finger hinlegen musst? Weil ich bin da manchmal, denke ich mir dann...
Nein, ich weiß es oft genauso nicht. Aber ich finde, sich einfach nur die Frage zu stellen, warum ärgert mich die Situation jetzt gerade so? Das ist schon mal ein guter Schritt von
mir. Und das nimmt dann schon raus aus dem...
Ja klar, das ist rauszoomen, das hat mir in meinem Leben schon sehr oft weitergebracht, wenn man sich selber mal gerade in einer Situation drinnen ist, dass man sich denkt, oh, Pause, ich zoome raus. Also wie eine Drohne, die über mir fliegt. Schau dir mal die Situation, in der du gerade befindest, ein bisschen neutral an. Und das bringt mich oft weiter.
Michael, du hast jetzt vorhin gesagt, das hat bei dir auch recht lange gedauert, bis du dann mit der Therapie begonnen hast. Können so Interviews, die du gegeben hast oder die Bücher, die du geschrieben hast, seht ihr da eine gewisse Vorbildfunktion auch, um anderen Menschen zu helfen, dass sie sich vielleicht schneller Hilfe suchen oder das annehmen können?
Also ich habe ja mit den Büchern, ich habe viele Jahre lang Lesungen gemacht dazu oder Vorträge gehalten zu den Themen und nur positive Erfahrungen gemacht eigentlich damit. Also dass Menschen schon sehr froh sind, wenn da jemand so offen Ängste und Gefühle thematisiert. Ja, und sie sich dann viel leichter tun, sich zu öffnen oder über sich selber was erkennen oder auch verstehen einfach, dass so, wie sie sich fühlen, nicht falsch ist und sie nicht versagen, sondern dass das ganz normal ist und so. Also Vorbild weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass das Buch über den Tod von meinem Papa schon viele Menschen, vor allem ältere Männer, dazu gebracht hat, sich Hilfe zu holen. Auch weil sie eben verstanden haben oder gesehen haben, wie das für die Familie, wie das für die Kinder auch war, emotional, was man einfach nicht immer sieht. Und wenn man es dann aber schwarz auf weiß liest, dann macht das was mit dir. Und das weiß ich schon. Und das macht mich auch sehr froh eigentlich. Ja.
Gerade in so einer Situation, wo sich jemand freiwillig das Leben nimmt, das ist ja eigentlich von der Person ein relativ egoistisches Verhalten. Weil er selber sieht darin die Lösung quasi, aber er hinterlässt ein komplettes Umfeld, das völlig überfordert ist. Also das war für mich also das Learning, wie sich der Bekannte das Leben genommen hat, wie der mit einem Schlag so viele Leute und sein Umfeld quasi ja, vor die Tatsache gestellt hat, die müssen damit im weltlichen Leben umgehen lernen damit. Und das ist oft, da machen sich viele Leute viele Vorwürfe, was hat man nicht erkannt, wie hätte man früher helfen können, was hätte man tun können und so. Also die Leute, die zurückbleiben, sind halt eigentlich in erster Linie die Leidtragenden.
Und deswegen, also da hilft das drüber reden schon. Also ja. Habe ich das Gefühl gehabt, dass...
Auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, wenn man einfach in dem Buch liest, wie viel Leid man hinterlässt mit seiner Entscheidung, ich glaube vielleicht, dass das schon auch den einen oder anderen nochmal vielleicht wachrüttelt und sagt, okay, probieren wir nochmal irgendeinen Ansatz.
Aber ich möchte dazu sagen, also das Buch ist auch überhaupt nicht anklagend oder so. Also es ist ein Buch auch voller Liebe meinem Vater gegenüber. Also es ist jetzt genau, aber es ist sehr ehrlich, ja, und sehr aufrichtig. Und allein das, glaube ich, animiert schon viele Menschen dann darüber nachzudenken, will man diesen Weg gehen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Genau, also ich glaube, eben so dann offen darüber zu reden, kann was bewirken, ja. Und ich habe eigentlich nie so wirklich Negatives gekriegt dafür. Es hat nie jemand nachher zu mir gesagt, oh, jetzt habe ich mich geöffnet deinetwegen und das war ein totaler Fehler.
Es ist auch schön zu hören, wenn man das auch öffentlichkeitswirksam präsentieren kann, so wie ihr, diese Themen anzusprechen und dann Leute zu finden, zu haben, die auch Verständnis dafür zeigen und dadurch was mitnehmen können. Gibt es von euch noch zum Abschluss eine Message an die Hörerinnen und Hörer? Was sind die essentiellen Punkte, wenn man wirklich Ängste hat?
Keine Scheu zu haben, sich einen Coach zu suchen, der einen coacht. Das nicht als Therapie in erster Linie zu sehen, sondern als Coaching und mit jemandem Professionellen zu sprechen über solche Ängste hilft. Ich glaube, es ist viel leichter, mit einem Professionellen gegenüber über sowas zu sprechen, den man jetzt nicht direkt kennt. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man innerhalb der Familie offen reden kann, aber ich glaube, es ist immer leichter, sich gegen einen Professionellen gegenüber ehrlich zu reden, was einen belastet.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, herausfinden, ob es eine Angst ist, die handelbar ist für mich oder ob es eine Angst ist, die mein Leben bestimmen kann oder die aus meinem Leben etwas macht, was ich nicht möchte. Und dann reden, also mich jemandem anvertrauen und im besten Fall eben, weiß ich nicht, wahrscheinlich mich meinem Nächsten anzuvertrauen und mit dessen oder deren Hilfe dann zu versuchen, jemanden zu finden, der professionell mich durchbegleitet, der mir die richtigen Fragen stellt.
Derjenige, der macht, da gibt er jetzt keine, du beschreibst nicht das Problem und da sagt er, das ist die Lösung, sondern der versucht dann ja nur durch einen Prozess durchzubegleiten, wo man sich selber viele Fragen stellt und selber versucht, Antworten zu finden auf Fragestellungen. Also das ist ja keiner, wo man jetzt zum Arzt geht und sagt, das ist das Problem und da sagt er, das musst du jetzt machen und dann geht es da besser, sondern es ist ja ein Prozess und das ist aber auch, finde ich, das Schöne. Und innerhalb dieses Prozesses wird man sehr viele andere Sachen kennenlernen dürfen, die das wert sind,
ja. Finde ich. Und irgendwie nicht zu verwechseln, dass Angst vor etwas zu haben, ist kein Versagen. Ja, und auch ein Versagen ist nichts Schlechtes, sondern das haben wir alle. Und ich glaube, dass man einfach, wenn man versucht, das Ganze ein bisschen auf neutraleren Boden zu bringen, eben, das ist alles keine Schande, es ist kein, du musst das nicht verstecken, du musst das nicht mit dir selber ausmachen. Es ist kein Zeichen von Stärke, wenn du es mit dir selber ausmachst. Ja, es ist ein Zeichen von Stärke zu sagen, okay, hier geht's mir schlecht damit, ich hole mir Hilfe, ich rede mit wem und fixe das Problem selbst damit, ja, dann ist das ein Zeichen von Stärke.
Sehr schönes Schlusswort.
Dankeschön.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Kommen an euch beide. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich, fiebert mit und
denkt weiter.